Breitband-Topic.
Dass sich die Welt durch die Digitalisierung ändert, das ist unbestritten. Aber wie sie sich ändert und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, darüber wird nach wie vor heftig diskutiert.
Dabei ist die gängigste ökonomische Perspektive die eines mathematisch-wirtschaftlichen Bildes. Digitalisierung schafft Märkte, jeder ist Marktteilnehmer und das einzig wichtige Kriterium ist Wachstum. Man könnte auch sagen, der Silicon Valley-Kapitalismus.
Ja, und dieser Kapitalismus stellt die Menschheit vor, man könnte sagen, die kalifornische Herausforderung. Und genau das war Titel eines Symposiums zum digitalen Wandel, das heute in Hamburg zu Ende geht.
Einer der Vortragenden war Professor Tomasz Sedlacek, Ökonom, der in einem Vortrag philosophische Modelle für unsere digitale Welt vorgestellt hat und dabei die Position des Menschen und seine gesellschaftlichen und humanistischen Werte in den Vordergrund stellt.
Genau darüber haben wir gestern mit ihm gesprochen, ausgehend vom harten marktwirtschaftlichen Bild des menschlichen Wesens als Homo economicus, wollten wir von ihm wissen, wie sich dieses Bild von Wirtschaft und Mensch durch den digitalen Wandel verändert hat und auch verändern wird.
So, of course, economics always tried to portray itself as a neutral, mathematical, allocative physics-like science, when in fact you can see, ideally, when you look back behind with a little bit of a hindsight.
Die Ökonomie hat immer versucht, sich als eine neutrale, mathematische, zuordnende Wissenschaft darzustellen, so wie die Physik. Wenn man aber aus heutiger Perspektive einen Blick zurückwirft, sieht man, wie viel Ideologie in der Wirtschaftswissenschaft steckt. Das Bild, das Märchen, die Erklärung oder die Theorie, wie immer Sie das nennen wollen, was die Leute beeinflusst, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, ist etwas, was die Soziologen als das Thomas-Theorem bezeichnen. Das wurde schon vor Jahrzehnten benannt. Was immer als real definiert wird, kann oder wird real sein. Ein einfaches Beispiel. In der klassischen Sichtweise der Wirtschaft besteht die Ansicht, dass das Geschäft der Brauereien auf dem Verkauf von Bier basiert. Das ist so intuitiv und einfach, dass wir nicht weiter darüber reden müssen. Wenn man sich das aber mal näher ansieht, besteht das Wirtschaftsmodell der Brauereien nicht eher darin, eine Bierkultur abzuschöpfen? Ohne die Kultur des Biertrinkens würde man schließlich keine einzige Flasche verkaufen. In dem Moment, in dem man sich sein Unternehmen ansieht und feststellt, da gibt es diesen verbreiteten Bereich der Bierkultur, die ja in Deutschland und auch in der Tschechischen Republik sehr stark ist, kann man diese Bierkultur abschöpfen, für sich nutzen. Man muss als Unternehmer aber auch dafür sorgen, dass dieses Feld bestellt wird. An diesem Beispiel kann man sehen, wie die Wirtschaft wesentlich weniger autistisch werden kann, weniger zufallsgesteuert. Das Bild der Welt verändert sich, besonders durch die Digitalisierung, weil die Grundannahme der Wirtschaftswissenschaft die ist, dass es ein Wissensgebiet ist, das den Mangel erforscht. Im digitalen Zeitalter des Internets wird es auf vielen Gebieten keinen Mangel mehr geben. Wir alle haben diese Portale, diese Zeit-, Raum-, Warp-schwarzen Löcher oder Wurmlöcher in unseren Taschen, die sich digitales Mobiltelefon nennen. Man kann seine Wahrnehmung mit sofortiger Wirkung von hier nach China transportieren. Man kann die ganze Welt hören, man kann mit der ganzen Welt sprechen. Zeit und Raum brechen zusammen. Ihr Smartphone ist von innen größer als von außen. Man kann 10 oder 1 Million Bücher hineintun. Oder 1 Million Bilder. Und es passt alles hinein, wie einer dieser magischen Säcke, von denen wir als Kinder im Märchen gehört haben, in die man unzählige Gegenstände tun kann. Die ganze Logik der Ökonomie wird sich also verändern, weil es bestimmte Dinge in unserer Erfahrungswelt gibt, die der Logik der Ökonomie entgegenstehen. Zum Beispiel, dass etwas dadurch, dass es mehr benutzt wird, wertvoller wird, und man es nicht privat nutzen kann.
Suddenly, of course, the whole logic of economics will change because there are certain things in our daily experience which defy the logic of economics. For example, by using something more, it becomes more valuable and you cannot really use it privately.
Sie haben gerade von Bier geredet und haben Sie auch ein Gleichnis oder eine Metapher für die Art von Silicon Valley-Kapitalismus wie Uber oder Airbnb, also für den Kapitalismus, nach dessen Vision die Welt nichts ist als ein freier, unregulierter Markt, in dem durch digitale Technologien alle Menschen zu Marktteilnehmern gemacht werden, ob sie wollen oder nicht?
You know, I think if Plato would live today, he would be really, really excited and really happy because he would see some of his theories come to practice. He always believed and he also gave this sort of into the heritage of our culture, that the mind transcends. He always believed and he also gave it as an inheritance for our
Ich glaube, wenn Plato heute leben würde, wäre er sehr begeistert und glücklich, weil er sehen würde, wie einige seiner Theorien in der Praxis funktionieren. Er hat immer geglaubt, und das auch in das Erbe unserer Kultur weitergegeben, dass der Geist über die Materie triumphiert. Wenn man das deutsche Bruttoinlandsprodukt auf die Waage legen würde, würde man merken, dass es tatsächlich immer leichter wird. Das heißt, immer größere Anteile des Bruttoinlandsprodukts bestehen aus Produkten, die nicht greifbar sind, sich nicht wiegen lassen. Denken Sie mal an all die Dinge, die wir benutzt haben, bevor Mobiltelefone erfunden wurden. Kassettenrekorder, Lautsprecher, Videorekorder, CDs, Kameras, vielleicht 30 verschiedene Dinge, die wir in materieller Form einzeln besaßen und die wir jetzt in digitaler Form ganz ohne Gewicht zur Verfügung haben. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, um zu verstehen, was passiert. Die Kommunikation zum Beispiel fand vor 100, 50 oder auch 20 Jahren noch zu 80% zwischen zwei oder drei Personen statt, ohne dass sie einen Markt dafür brauchten. Heute würde ich sagen, dass 80% der Kommunikation über den Markt laufen. Wir haben also gelernt, wie wir so etwas Intimes wie die Kommunikation nach außen bringen oder verkaufen. Wenn ich mit meiner Mutter sprechen möchte, rufe ich sie meistens an oder schicke ihr eine SMS. Und durch jeden Anruf lasse ich tausende Leute arbeiten. Putzfrauen, Anwälte, Marketingleute, Techniker, Servicekräfte, Beraterfirmen etc. Wir können ohne den Markt nicht mehr kommunizieren. Wenn der Markt der Kommunikation untergehen würde, würde ich mich sprachlos, gehörlos und blind fühlen, wenn man mir den Zugang zum Internet entziehen würde. Wir sind heute vom Markt abhängig. Die Frage ist, ob das auch mit dem Aufziehen von Kindern so verlaufen wird. Mit dem Saubermachen, mit Sex, mit Freunden. Werden Freunde durch professionelle Psychologen oder Berufsfreunde ersetzt? Das kann man auch bei Facebook sehr schön sehen, dass man jetzt Hunderte und Tausende von Freunden haben kann, was vor 10 Jahren noch technisch unmöglich gewesen wäre.
Will this happen with cleaning? Will this happen with, I don't know, sex? Will this happen with friendship? Will they be substituted by professional psychiatrists and or psychologists or professional friends, perhaps? That's another thing that you can nicely see in Facebook, that you are now able to have hundreds and thousands of friends, which would be technically impossible 10 years ago.
Yeah. Ist es so, weil wir hier auch gerade über Entwicklung reden, wie sich Wirtschaft entwickelt, weiterentwickelt, tappen da die digitalen Märkte in eine Wachstumsfalle? Erliegen sie einer Religion des unendlichen Wachstums?
It's not sort of a religion, it is a religion. Just imagine if we took that belief in the future growth away from our thinking, our minds would almost collapse, the system would not be able to function.
Es ist keine Art von Religion, es ist eine Religion. Stellen Sie sich mal vor, wir würden diesen Glauben an das zukünftige Wachstum wegnehmen, dann würde unser Geist fast zusammenbrechen, das System könnte nicht mehr funktionieren. Wir brauchen diesen streng religiösen Glauben, dass morgen besser wird als heute. Das ist übrigens ein ziemlich neues Denken, das man so in älteren und anderen Religionen als in der jüdisch-christlichen Tradition nicht findet. Ich sehe Computerprogramme oder digitale Apps als die modernste Form der Mythologie. Wenn man ein Computerspiel spielt oder einen Film sieht, die Zeitung liest oder was auch immer tut, dann betritt man eine Nicht-Welt, eine fiktionale, nicht existierende Welt. Das Internet wiegt natürlich nichts und es gibt nichts Echtes. Man kann hier leicht die mythologische Angst sehen, die es in allen Religionen gibt. Dass Gott oder die Götter niedrigere Formen von Intelligenz schaffen, die Menschen. Und ab dem Moment, an dem sie erschaffen wurden, werden sie zu einer Bedrohung für die Götter. Die Angst vor der eigenen Schöpfung ist etwas, was Gott oder die Götter auch gefühlt haben müssen. Ab dem Moment, als die Menschen erschaffen wurden, gab es ein Problem.
To gods. This fear of your own creation is something that God or gods must have felt too, because the moment they've created human beings, there was a problem.
Es klingt bei Ihnen so, dass alle Menschen gleich sind, alle Menschen zu diesem gleichen digitalen Übermensch werden, aber ist es nicht in Wirklichkeit so, dass einige wenige das für sich ausnutzen und andere in ihrem, ja, in ihrem ökonomischen Leben dem unterliegen?
This is of course something that we are only beginning to realize. First of all, human beings already are in the abstract. It is not that the machines will overtake us somewhere in the future. I would say that 30-40% of an average person is already 40-60% in the cloud.
Das ist natürlich etwas, das wir gerade erst anfangen zu realisieren. Es ist ja nicht so, dass uns die Maschinen erst irgendwann in der Zukunft überholen werden. Ich würde sagen, dass 30-40% eines durchschnittlichen Menschen sich bereits zu 40-60% in der Cloud befinden. All ihre Erinnerungen sind dort, ihre Fotos, ihre Kontakte, ihr Kalender. Sie werden wortwörtlich immer mehr in die Cloud hochgeladen. Sie fragten nach den ökonomischen Auswirkungen davon. Wenn das nicht klug angegangen wird, kann es zu einer extrem einseitigen Verlagerung des Kapitals führen. Sogar in der echten Welt kann man schon sehen, wie das Kapital weiteres Kapital anzieht. Jemand, der bereits etwas besitzt, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit noch mehr besitzen. Und jemand, der wenig hat, ist immer benachteiligt. Stellen wir uns einmal vor, dass wir künstliche Intelligenz erfinden, einen Algorithmus erfinden, ein Computerprogramm, das ihre Krankheit besser diagnostizieren und heilen kann als ein Arzt. Das wäre dann ein Programm, das man nur einmal benötigt und das im Internet existieren müsste. Wer wird das besitzen? Wer wird den Algorithmus besitzen? Kann das eine Einzelperson sein oder wäre das ein Besitztum der ganzen Menschheit? Das Uber-Beispiel, das Sie erwähnt haben, oder Airbnb, das ist etwas, das mich extrem fasziniert. Es ist nichts weiter als ein Algorithmus, aber Uber hat einen höheren Wert als viele Kraftfahrzeughersteller wie General Motors oder Ford. Aber Uber besitzt kein einziges Auto. Es ist nur eine Idee, die diese Menge an Geld erzeugt. Bei diesen beiden Beispielen befinden sich die Algorithmen in Privatbesitz und die Anziehungskraft des Kapitals ist ebenfalls riesig in diesen Fällen. Es gibt extrem negative und positive Effekte auf Taxis und Hotels, aber ich glaube, wir müssen uns als Menschheit wirklich hinsetzen und entscheiden, wie wir weitermachen wollen. Wir sind daran gewöhnt, Arbeit zu besteuern und wenn Menschen nun nicht mehr arbeiten, wie werden wir die Maschinen und Algorithmen besteuern? Das wird in den kommenden Jahren sicherlich heftig diskutiert werden.
Human beings will no longer labor, then how do we tax the machines? How do we tax the algorithm? So this will be definitely something that will go under heavy debate in the upcoming years.
Was Uber oder auch Airbnb ja machen ist, sie messen etwas, um uns also unser Leben zu erleichtern. Sie bereiten also messbare Daten auf. Oder wie eben auch der Journalist Marco Maas sagt, nur was gemessen wird, kann auch verbessert werden. Datenverarbeitung wird zu einem zentralen Prozess, der unsere Gesellschaft, Wirtschaft und auch das Sozialleben formt. Wird Big Data menschliches Verhalten voraussagen und auch ändern können?
It's not true that what you cannot measure, you cannot improve. This I think works in some places, but especially when it comes to more human type of qualities. Those it's hard to measure. And this is exactly the trick of a human being. Again, going back to my favorite topic of mythology and combining old mythology with new mythology.
Es stimmt nicht, dass man das, was sich nicht messen lässt, nicht verbessern kann. Das trifft nur auf einige Bereiche zu. Nur wird das Messen schwieriger, je mehr wir mit menschlichen Eigenschaften zu tun haben. Hier kehren wir wieder zu meinem Lieblingsthema der Mythologie zurück. Und insbesondere der Verbindung von alter und neuer Mythologie. Wir Menschen haben uns stets vor zwei Dingen gefürchtet. Das eine ist der Rückfall in einen animalischen Zustand. Darum geht es in den meisten Horrorgeschichten. Ein Werwolf, eine Hexe, ein Vampir, ein Verrückter oder ein Kind. Das sind alles menschliche Wesen, die diese irrationalen, unkontrollierten Sehnsüchte haben, gesunde Menschen anzugreifen. Die zweite große Angst ist die vor Robotern, die Furcht, dass wir zu Robotern werden. Die Furcht, dass wir keine Gefühle mehr haben und nur noch Dinge tun, die sich berechnen lassen. Was aber bedeutet das für unsere schwankenden Launen und für die Menschen, die wir lieben? Solche Bereiche lassen sich nicht genau berechnen. Eine Beziehung kann mal besser und mal schlechter sein, ohne dass sich das genau beziffern lässt. Und genau hier wird es gruselig, denn wir werden alles in Zahlen packen und nur noch auf einer streng rationalen Grundlage miteinander umgehen. Darum geht es ja in George Orwells 1984 und in dem neuen Kinofilm The Lobster. Menschen fürchten Tiere, also emotionale Wesen ohne fortgeschrittenes rationales Denken, aber auch die exzessive kalte Rationalität mathematischen Ursprungs. Der Platz für den Menschen ist zwischen dem rationalen, berechnenden und optimierenden Roboter und dem Tier. Dazwischen wird es keinen psychologischen Frieden geben. Der Mensch wird anfällig bleiben für emotionale Sünden. Das ist das, was wir immer als Ausrede vorbringen. Entschuldigung, ich war zu emotional, ich habe nicht nachgedacht. Aber wir dürfen nie vergessen, es gibt nicht nur emotionale, sondern auch sehr viele rationale Sünden. Das vergessen wir oft. die wohl heimtückischsten Sünden, die die Menschheit je begangen hat, waren rationale Sünden. Mit anderen Worten, wenn wir rational handeln, ohne Emotionen.
Der Mensch muss sich vom Animalischen lösen, aber darf sich nicht von den Maschinen und der Wirtschaft zum reinen Zahlenwesen machen lassen. Professor Thomas Sedlacek mit einer klaren Absage an das mechanistische Weltbild, das den Menschen einfach nur als Variable in einer mathematischen Marktformel sieht.
Und auch ein sehr schöner Beweis, dass die alten Mythologien und digitale Technologien ganz hervorragend zusammenpassen. Die vollständige englische Version des Interviews mit noch mehr Drachen, Werwölfen und digitalökonomischen Monstern finden Sie auch unter breitband.deutschland.radiokultur.de.